Offenbarung Kapitel 19. Die letzten 11 Verse, Verse 11 bis 21. Offenbarung Kapitel 19 ab Vers 11. Ich weiß es nicht, Wladimir. Oh gut. Ich werde immer wieder gefragt, gibt es Tiere in den Himmel? Nun, die meisten Menschen fragen das, weil sie einen Lieblingshund oder Katze haben. Und sie hätten es gern, das Tier wieder zu sehen. Wenn einer denkt, es muss sein, dass ich meinen Lieblingshund im Himmel sehe, dann muss er auch denken, er wird auch seine Lieblingsspinne sehen, auch seine Lieblingseidechse, Lieblingsschlange, Lieblingsschwein, Lieblingslöwe, Lieblingskrokodil und Lieblingsstinktier. Und nicht zu vergessen, jede Menge von Dinosauriern. Tatsächlich wird es eine Art von Tier in den Himmel geben. Pferde. Wir verstehen das aus diesem Kapitel 19 in der Bibel. Ich werde nicht versuchen, das zu erklären. Es steht halt da und das muss mir genügen. Damit wir Offenbarung 19 verstehen, wird es helfen, in Apostelgeschichte zu schauen. Und ich habe hier zwei Verse aufgeschrieben. Es sagt Apostelgeschichte 1,6, das ist falsch, es ist Apostelgeschichte. Nee, das ist richtig. Also die Jünger sagten Folgendes zu Jesus. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in diese Zeit für Israel das Reich wieder her? Und seine Antwort war, es ist nicht für euch zu wissen, wann dieses geschieht. Hat denen stattdessen eine Aufgabe gegeben, worauf sie sich konzentrieren sollen. Und das ist das Evangelium in der Welt zu verbreiten. Und dann ist er in den Himmel aufgestiegen. Und sie haben zugeschaut. Was würdest du tun? Ich denke, ich würde das zuschauen. Also wenn es ein Flugzeug gibt und ich kann das sogar von uns in der Nähe, wo wir wohnen, wir können das von Nürnberg Flughafen mal schauen. Wir sehen ein Flugzeug fliegt so mal hoch. Ich schaue das gern zu. Möchte sehen, wie das geht. Und ich denke, als die Jünger das gesehen haben und er ging höher oder er stieg höher und höher und sie haben zugeschaut und dann waren zwei Engel dabei. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was seht ihr und steht hinauf zu dem Himmel? Dieser Jesus, der von euch Weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und in dieser ganzen Zeit, 2000 Jahren, wartet die Gemeinde auf Jesus Christus. Ich habe einmal mit einem Mann aus Israel gesprochen, der mit mir Sprachschule gemacht hat in München. Und er hat mich einmal zum Essen eingeladen. Und wir haben über vieles gesprochen. Und ich habe von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Und er sagte mir, wir alle wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Das haben wir alle gehört. Die Frage ist, wann? Ich möchte aus Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7 vorlesen, was wir aus diversen Lernen, die ich bereits vorgelesen habe, sind folgendes. Jesus ist in den Himmel aufgestiegen. Er wird von dem Himmel wieder herunterkommen. Jesus Christus ist sichtbar in den Himmel aufgestiegen. Er wird sichtbar wieder kommen. Und jetzt Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihm durchgestochen haben. Das heißt hauptsächlich Israel. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Gerade am Anfang schreibt Johannes, der Apostel, Jesus wird wiederkommen und jeder Auge wird ihn sehen. Und dann lesen wir in Kapitel 19 davon, Jesus kommt jetzt wieder. Die ganze Natur, sagte der Apostel Paulus, sehnt nach diesem Tag. Jeder Christ soll sich darüber freuen, nach diesem Tag. Denn Jesus kam das erste Mal als armer Mensch, um für Menschen zu sterben. Wenn er wiederkommt, dann kommt er als König und Sieger. Und ich möchte wiederholen, was ich letzte Woche euch gezeigt habe, denn die Diakone, wie ich euch erzählt habe, sie haben mir gesagt, es würde helfen, wenn wir solches haben, wenn ich das darstelle. Und auch der Ralf hat mich mehrmals gesagt, Jeff, du musst es mal machen, so, jetzt mag ich das. Die Gemeindezeit ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Und das Evangelium wird verbreitet in der ganzen Welt. Und es gibt Gemeinden überall in der Welt. Und diese Gemeinde wurde vor 10 Jahren gegründet, ist gewachsen, Menschen sind zum Glauben gekommen. Das ist, was der Herr haben will. Und irgendwann mal in der Zukunft, könnte heute passieren, kommt der Herr Jesus wieder und er holt die Seinen heim nach Himmel. Das heißt Entrückung. Er kommt für uns. Er kommt nicht auf den ganzen Weg zur Erde. Er kommt in den Himmel, in den Wolken, sagt die Bibel. Und er holt die Seinen zu sich. Auch die, die bereits gestorben sind, werden als Erste auferstehen. Und dann gehen wir mit ihm. Und dann gibt es den Richterstuhl Christi für uns, die Jesus kennen. Und dann wird es die Trübsalzeit geben. Er kommt, also seine Wiederkunft ist zweifach. Eins für uns und der zweite mit uns. Und das ist seine Offenbarung. Das ist was, wovon wir jetzt in Kapitel 19 in dem Buch der Offenbarung lesen. Und danach kommt sein 1000-jähriges Reich. So, übrigens, wenn du das selber mit nach Hause nehmen möchtest, ich habe etliche fotokopiert, genau das, was hier ist, kannst du mit nach Hause nehmen. Offenbarung Kapitel 19 jetzt, Abvers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Als Jesus an Palmensonntag, jetzt merken wir, wer ist der König? Was sagt dieses über den König? Das sind die ersten so 6 Verse hier, der König. Als Jesus an Palmensonntag in Jerusalem zog, ritt er auf ein Esel. Das zweite Mal, dass er nach Jerusalem kommen wird, wird er auf einem Pferd reiten. Ein Pferd ist ein Kampftier. Man liest sogar in der Bibel, dass ein Pferd keine Angst vor einem Schlacht hat. Menschen schon. Ist interessant, oder? Menschen haben Angst vor einem Schlacht, egal wer sie sind. Aber ein Pferd hat keine Angst davor und reitet hinein. Das ist ein Kriegstier. Und wir lesen, dass es sagt, er ist treu und wahrhaftig. Menschen spotten über die Wiederkunft Jesu, aber Jesus ist treu und wahrhaftig. Was er gesagt hat, das wird geschehen. Er wird kommen. Und warum kommt er? Er kommt durch Krieg und durch Gericht alle Rebellion in der Welt zu unterbinden. Das ist, was er vorhat. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Viele Diademe. Diademe. Grund dafür ist Folgendes. Als ein König ein anderes Land oder Staat in der Vergangenheit besiegt hat, dann hat er auch die Krone von dem König bekommen, genommen. Und dieses zeigt uns, dass Jesus bereits, bevor er das zweite Mal kommt, er ist bereits mehrmals Sieger geworden. Was sind all diesen Kampf und Sieg? Ich kann es nicht alles erklären, aber ich kann 3 heute Morgen nennen. Jesus ist Sieger über Sünde, hat es am Kreuz getan. Nummer 2, und dafür bekommt er eine Krone. Nummer 2, er ist Sieger über den Tod. Er ist von den Toten auferstanden. Dafür eine 2. Krone. 3, er ist Sieger über den Teufel. Hat ihn bereits besiegt. Dafür bekommt er eine 3. Krone. Und wie viel noch muss jemand anders studieren und herausfinden? Die 3 zumindest. Und er hat, sagt es hier, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem blutgetauchtem Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Ja, was soll das heißen? Er hat einen Namen, das niemand kennt. Also es hilft uns, wenn wir weiter in Gottes Wort schauen. Und in Matthäus Kapitel 11 und Vers 27, wir finden etwas Ähnliches. Er spricht nicht über seinen Namen, sondern über sein Wesen. Aber Geschwister, in der Bibel, ein Name sprach von dem Wesen der Person. Und wir haben das heute Morgen in der Bibel gehört, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden befreien. Jesus sprach in Matthäus Kapitel 11, Vers 27, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Ja, was heißt das, Jeff? Heißt das, dass er meint hier, dass keiner ihn kennt? Heißt das, dass wir Jesus nicht kennen? Eben nicht. Wenn du wiedergeboren bist, dann kennst du Jesus Christus. Du findest immer mehr von ihm in seinem Wort. Kennen wir Gott nicht? Doch, wenn du Jesus kennst, dann kennst du Gott. Aber was er hier meint, ist, dass keiner ihn so kennt, wie er wirklich ist, in der Fülle, als nur der Vater den Sohn und der Sohn den Vater. Und selbstverständlich in 1. Korinther 2 lesen wir der Heilige Geist an. Die kennen einander. Gott kennt Gott durch und durch. Wir kennen Gott, indem er uns sich offenbart. Und in Offenbarung, und ich lese diesmal vor aus Offenbarung Kapitel 2, damit wir diese Stelle umso besser verstehen. In Offenbarung Kapitel 2 und Vers 17 sagt es folgendes: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Mana geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Das heißt, in der Zukunft, wir, die Jesus kennen, werden mehr über Jesus Christus verstehen. Wenn er wiederkommt, werden wir noch mehr über Jesus Christus verstehen. Und interessanterweise können wir jetzt noch mehr über Jesus Christus verstehen. Mein Großvater, der war kein Prediger, der war kein Theologe, der hat die Schule mit der 8. Klasse beendet. Er war Schweißer und eigentlich sehr gut. Im Wesentlichen hatte er einen Ruf, dass alles, was kaputt ist, kann er wieder reparieren. Er war eigentlich geschickt. Und bei jeder Mahlzeit, als ich zumindest da war, habe ich ihm gehört: Himmlischer Vater, wir danken dir für deine große Liebe und Barmherzigkeit. Aber vor allem für das Blut Jesu Christi, das uns von jeder Sünde reinigt. Sonntags ging er mit seiner Bibel zum Gottesdienst. Er ist so zum Glauben gekommen. Seine Familie wollte auf den richtigen Weg gehen, war nicht gerettet. Und er ist zum Gottesdienst gegangen und das war für ihn genug. Und als er wieder zu Hause war, sind ein oder zwei Diakonen gekommen unter der Woche, haben mit ihm gesprochen. Und dann wollte er auf keinen Fall weiter zum Gottesdienst. Ging sonntags angeln, das war sein Leben. Hat ein Problem mit Rauchen, hat ein Problem mit Trinken. Aber als er zum Glauben kam, hat alles aufgehört und er hat immer noch eine Liebe für Angeln, aber das war das allerletzte Mal, dass er das an einem Sonntag getan hat. Als er zum Gottesdienst kam, ging er mit seiner Bibel in der Hand. Und das war für mich etwas Besonderes. als ich Oma und Opa besucht habe. Ging mit der Bibel in der Hand zum Gottesdienst und ich habe es immer wieder gesehen in einem Gottesdienst, da saß er mit seiner Bibel aufgeschlagen. Warum? Weil er mehr von diesem Jesus lernen wollte, der ihm so wunderbar gerettet hat. Und vielleicht fragt jemand, ja Jeff, warum hast du das nicht in deiner Gemeinde gesehen? Warum nicht erst in seinen? Ich ging die ersten 11,5 Jahre meines Lebens in einer liberalen Kirche. Deswegen, keiner hat eine Bibel mitgebracht. Aber als ich meinen Großvater gesehen habe, wie er da saß mit der Bibel in der Hand und hörte zu, das hat mich so geprägt. Und wie ist es mit dir? Wenn du sonntags kommst, kommst du mit dem Wort Jesu Christi in der Hand. Bereit, mehr von Jesus Christus zu lernen. Wir haben die Gelegenheit, jeden Sonntag noch mehr von diesem wunderbaren Retter zu lernen. Wir brauchen nicht zu warten, bis er von den Himmel wiederkommt. Mit Jesus kommen auch die Streitkräfte. Es sagt in Vers 14, glaube ich, und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reinen Leinwand. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit einem eisernen Stab, und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Die Streitkräfte, wer sind sie? Also ich bin überzeugt, das ist die Gemeinde. Das sind Menschen, die wiedergeboren sind und sie sind dann auferstanden bei der Entrückung. Und sie sind in den Himmel, Braut Christi, und sie kommen wieder und sie kommen mit ihm. Ja, warum nicht Engel? Gut, zwei Gründe oder drei. Erstens, Engel fliegen. Sie brauchen keine Pferde. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, vielleicht ist das kein so starkes Argument, aber das hilft mir. Nummer zwei, in Offenbarung Kapitel 2 und Vers 27, da lesen wir, dass Gott sagt, wer überwindet, wird in reine Leinwand bekleidet werden. Oh. Das hilft uns dann zu erkennen, wer diese Leute sind. Und dann in Kolosser, Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Und vielleicht haben wir die Zeit nicht heute, das mal aufzuschlagen. Aber schau das mal an, in Kolosser, Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Es sagt, wenn Jesus wieder erscheint, werden wir mit ihm auch erscheinen in seiner Herrlichkeit. So, ich bin überzeugt, das ist die Gemeinde. Das ist die Streitkräfte. Wir werden mit ihm ausziehen, aber wir werden anscheinend mit ihm nicht kämpfen. Als ich Teenager war, das war für mich immer eine interessante Frage. Okay, wenn Jesus wiederkommt, werden wir mit ihm, es wird ein großer Schlacht geben, werden wir mit ihm kämpfen? Eigentlich nicht. Wir werden dabei sein. Aber es wird nicht unsere Aufgabe anscheinend sein, mit ihm zu kämpfen. Wir werden einfach dabei sein. Das ist der König und jetzt die Schlacht. ab Vers 17. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben im Himmel fliegen: Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und von Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. In Kapitel 14 und 16 lesen wir, dass diese Schlacht die Schlacht von Harmageddon ist. Harmageddon bedeutet Berg von Megiddo. Megiddo steht in der Mitte der südlichen Grenze von dem Jezreel-Tal. So, wenn ich das zeigen kann, Jerusalem ist hier weiter runter. Du kannst es nicht lesen, ich kann es kaum lesen. Hier ist Jerusalem, hier, Totes Meer, hier. Und hier ist Galiläa, wo Jesus so aktiv war. Und gerade hier, wo das rausgeht zum Meer, das ist Berg Karmel. Und in diesem Gebiet ist Jezreel-Tal. Und man sieht, es ist groß. Und das geht in mehrere Richtungen. Hier von Nazareth kann man auf den Jezreel-Tal schauen, und die Juden haben das sehr fruchtbar gemacht. Vorher war es nicht so. Sie haben das so bearbeitet, und es ist sehr fruchtbar jetzt. Aber das ist so groß, du kannst es nicht fotografieren, richtig, es sei du in einem Flugzeug bist. Es ist so groß, dass du von keinem Stützpunkt das alles anschauen kannst. Jezreel-Tal ist sehr, sehr groß. Und als wir 2007, Linda und ich, mit einer Gruppe in Israel waren, wir kamen an einem Tag nach Megiddo. Und dort oben auf diesen Hügel könnten wir schauen in den Tal, weit und breit. Und die Reiseführerin hat zu uns gesagt, dass als Napoleon dort stand, er kannte die Bibelstelle, er sagte: Jetzt verstehe ich. Es ist klar, dass alle Herren der Welt sich hier versammeln können. Das ist, wo die Schlacht anfängt. Der Antichrist, und es spricht auch von den Königen von den Osten, das liest man von den verschiedenen Plagen, die kommen. Wir haben das bereits gelernt. Die Schlacht wird sich bis nach Bosra in Edom ausdehnen. Bis nach Bosra. Hat einen anderen Namen heute, aber da ist, wo Bosra ist, hier ist Jordanien, Totes Meer, Israel hier, Bosra da. Und in Jesaja Kapitel 63 und Vers 1 sagt es: Wer ist der, der von Edom kommt, von Bosra, in gerollten Kleidern? Grellroten Kleidern. Er, der prächtig ist in seinem Gewand, der stolz einherzieht in der Fülle seiner Kraft. Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Und warum dort? Nun, es gibt verschiedene Auslegungen. Ich tue es so gut, wie ich kann, okay? Wenn Jesus zurückkommt, da fängt er an. Die Schlacht geht hier entlang, aber er wird hier anfangen. Warum? Wenn du in Kapitel 12 liest, dann weißt du, einen großen Teil von Israel, das heißt die, die gläubig sind, Sie werden hier sein. Sie werden sich hier aufhalten und sie werden von dem Herrn geschützt werden. Und jetzt meint der Antichrist, wir werden sie endlich kriegen. Und Jesus kommt und er kämpft für sie. Und das nächste Ort, wo er sein wird, von hier, nachdem er den Sieg bekommen hat, übrigens, grellroten, das ist wegen des Kampfes, Blut. Und wenn Jesus in Kampf zieht, tut er das in der Gerechtigkeit. Der nächste Punkt, wo Jesus kämpfen wird, nach dem, was wir in der Bibel lesen, ist in Jerusalem. Denn dort wird besonders der Antichrist dagegen kommen. Und man fragt, ja, warum? Es gibt vielleicht verschiedene Gründe dafür. Wir können in Zacharia, wir kommen zurück zur Offenbarung, aber ich kann das euch zeigen in Zacharia Kapitel 14. Letztes Kapitel in Zacharia. Und Zacharia ist vor Malachi und Malachi ist vor Matthäus im Neuen Testament. So, auf diese Weise kannst du Zacharia finden. Zacharia Kapitel 14, er sagt, siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da verteilt man in deine Mitte dein Plündergut und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Warum wollen all diese Leute gegen die Hauptstadt Israels kommen? Warum versuchen die Israeliten, die in Edom sind, auszurotten. Warum? Weil sie Gottes Volk sind. Und Menschen, nicht alle Menschen, aber viele Menschen, hassen Israel, weil sie eben Gottes Volk sind. Wir lesen auch in der Offenbarung Kapitel 11, dass gerade in den letzten Tagen von der Trübsalzeit sind die Menschen in Jerusalem besonders nachdenklich und sie fürchten Gott. Und dann werden sie für den Herrn Jesus aufgeschlossen sein. Warum hassen Leute, kämpfen sie gegen Jerusalem? In der UNO am 6. November, also das heißt vor 3 Wochen, gab es 9 Resolutionen gegen Israel. 9. Gegen einem Land an einem Tag. Nur eine Nation hat gegen alle Resolutionen gewählt. Wisst ihr wer? Ihr braucht es nicht sagen. Ich denke, wir können das alle ausdenken. Du kannst, was du sagen möchtest über eine Nation, du kannst sagen, was hier falsch ist, was dort schlecht abläuft und so weiter. Aber ich sage euch dieses, wenn eine Nation zu Israel steht, Gott wird diese Nation segnen. Sobald sie diese Haltung ändern, ist der Segen weg. Aber das ist nicht neu. Es war nicht erst mit Hitler. Das haben einige von unseren Geschwistern noch besser gelernt, als sie in Israel waren. Wir haben eine wunderbare Darstellung von ihrer Israel-Reise am Mittwochabend gehabt. Das war fantastisch. Warum sind Leute so gegen Israel? Shlomo Navarro, der war der Erfinder des Getreidekokon. Ist interessant. Ich habe neulich davon gelernt. Das ist aus PVC gemacht. Und wenn die Getreide reingewickelt ist und die Getreide dort so bleibt, sterben alle Ungeziefer. Und es wird erhalten. Monate, Jahre lang. Über ein Viertel der Getreide, die geerntet wird in dieser Welt, geht verloren. Über ein Viertel. Das ist genug, alle, die Hunger haben, zu speisen. Und weil dieser Mann das weiß, aus Israel, hat er so etwas entwickelt, es wird mittlerweile überall in der Welt gebraucht. Also, es gibt mehrere solche Erfindungen, die für alle Menschen in der Welt hilfreich sind, und sie kommen aus Israel. Warum wurden Menschen Israel hassen? Wir brauchen nicht weit zu schauen. Wenn du zum Marktplatz in Nürnberg gehst, das ist, wo 1349 die Juden gewohnt haben, dort und dann weiter in Richtung Hans-Sachs-Platz. Und sie wurden entweder hinausgetrieben, drei Viertel haben Glück gehabt und sie sind verschwunden. Ein Viertel ist geblieben, das war ungefähr 600 Menschen, Juden. Und sie wurden lebendig verbrannt. 1349, und interessanterweise, dieser Kaiser, Kaiser Karl, war besonders fromm. Stellt euch vor, besonders fromm. Aber er meinte, das ist okay, weil Gott mit dieser Nation fertig ist. Wir sind als Kirche, wir sind Gottes Volk jetzt. Diese Leute sind verflucht und Gott ist mit denen fertig und man darf das machen. Ich möchte euch ermutigen, ihr Eltern, nehme eure Kinder dort und erkläre das denen, was falsch war damals. Es ist eine traurige Geschichte, hier in unserer Mitte. Und ich möchte auch empfehlen, gehe mal hinein in die Frauenkirche. Wisst ihr, was ihr finden wird? Eine Erklärung darüber und ein Davidstern in dem Boden, um zu erklären, vorher war die Synagoge hier. Es ist eine ganz alte Geschichte. Menschen hassen Israel, weil Israel Gottes Volk ist. Menschen hassen Jesus Christus. Als Jesus zum Tode verurteilt wurde, hat Pilatus zu der Volksmenge gesagt, welche Übel hat er getan? Welches Verbrechen? Und die Leute haben gesagt, weg mit dem. Wir wollen ihn nicht über uns als König haben. Und es waren nicht nur die Juden damals. Es ist überall in der Welt so. Das ist, wie Menschen reagieren. Wir wollen Jesus Christus nicht als Herr über uns haben. Ich will nicht Jesus Christus als Herr über mein Leben haben. In den letzten Tagen gibt es Aufruhr in Frankreich und die Menschen sind mit Emmanuel Macron geärgert und wir beten dafür, dass es wieder zur Ruhe kommt. Aber Geschwister, eines Tages wird das vorbei sein. Sie werden mit ihm nicht mehr so geärgert. Aber mit Jesus Christus ist es immer da. Menschen wollen Jesus nicht als Herrn und Heilen über ihr Leben haben. Denn sie wissen, es geht um Sünde. Und er sagt, ich möchte Herr sein. Und das heißt, der Mensch muss entscheiden, willst du jetzt Jesus Christus als Retter und Herrn deines Lebens haben? Tippfehler, entschuldige. Willst du heute Jesus Christus als Herrn und Heiland deines Lebens haben? Er fragt dich. Aber wir können Folgendes für uns sagen, als Christen. Jesus ist der Sieger. Er wird wieder in Herrlichkeit kommen. Er wird diesen Menschen befreien in Jerusalem. Er wird siegen. Für Christen, die verfolgt werden, wir haben für sie gebetet heute Morgen, Jesus ist der Sieger. Für Christen, die benachteiligt werden, Jesus ist der Sieger. Für Christen, die verletzt sind, Jesus ist der Sieger. Für Christen, die schwer krank sind, Jesus ist der Sieger. Für Christen, die gespottet werden, Jesus ist der Sieger. Für Christen, die von Freunden und Familien abgelehnt werden, Jesus ist der Sieger. Er wird siegen. Wie sollen wir darüber denken? Wenn du Jesus nicht kennst, jetzt ist die Zeit, ihn anzunehmen. Und dann möchte ich weiter vorwärts. Für uns, die Jesus Christus kennen, du kannst eine Unmenge von Zeit verbringen, um noch mehr zu lernen über Prophetie. Es ist wichtig, dass wir über Prophetie Dinge wissen. Die ganze Offenbarung ist da. Aber eigentlich ist unsere Aufgabe, deine und meine Aufgabe jetzt, von Jesus uns gegeben. Apostelgeschichte 1a. Erinnert euch am Anfang Apostelgeschichte 1,6 und dann 10 und 11 und dazwischen 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Unsere Aufgabe ist es, für Jesus Christus zu sprechen. Er ist nicht nur ein wunderbarer Heiland. Er ist der Sieger. Er ist der König. Ich möchte kurz beten. Himmlischer Vater, hab Dank, dass wir diese Zeit in Offenbarung Kapitel 19 verbringen könnten.